Deutschlandfunk Kultur heute.
Die jüdischen Museen in Europa werden zunehmend angefeindet. Zugleich entstehen aber auch neue Ausstellungshäuser. Mehr dazu gleich hier in dieser Sendung. Das Lateinamerika Theaterfestival in Heidelberg interessiert uns. Und die umstrittene Ernennung der Dirigentin Beatrice Fenizzi zur neuen Leiterin des Theaters La Fenice in Venedig. Zu Kultur heute lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Wer sich angeberisch und genießerisch zugleich zeigt, selbstgenügsam und verfressen, komisch und tragisch, kann ein Falstaff genannt werden, so wie die Opernfigur Verdis. Ein bisschen ist aber auch der Schlaraffenland-Typ, beleibtes Sinnbild ungehemmter Konsumtion, ungeliebt, elendiglich. Giuseppe Verdis Oper von 1893 fußt auf Shakespeares lustigen Weibern von Windsor. Für seine erste Oper als Chefdirigent der Staatskapelle Dresden hat sich Daniele Gatti diesen Falstaff ausgesucht. Der alternde Künstler und Musiker, der will's nochmal wissen und wird doch ein bisschen auch zum Ritter von der traurigen Gestalt. Also, Verdis letzte Oper spielt eigentlich so um 1400 in Windsor. Bei der gestrigen Premiere in der Dresdner Semperoper inszenierte Damiano Micheletto wohl kaum in royalem Umfeld. Uwe Friedrich, Sie haben das gesehen, oder?
Voll. Vollkommen richtig. Hier ist Falstaff ein alternder Rock-Pop-Disco-Star, der sich dann gerne mal wieder zum Schluss, wenn er sich eben verkleiden muss im Wald, der sich dann mal wieder in sein hautenges Paillettenkostüm zwängt. Und das ist ungeheuer witzig, denn das ist Nicola Alaimo, ein wunderbarer Komiker auf der Bühne. Ich habe ihn schon in vielen komischen Rossini-Rollen gesehen. Das macht er immer hinreißend. Und auch hier, er bringt die Körperlichkeit mit für die Rolle und setzt die so lustig und so stilvoll und so gewitzt ein. Das ist einfach schön anzusehen. Das Problem bei Micheletos Inszenierung im Bühnenbild von seinem Lieblingslangjährigen und Lieblingsbühnenbilder Paolo Fantin ist: dieses Bühnenbild ist erstens offen, das gibt selbst in so einem Haus wie in Dresden akustische Probleme, und es ist auf die Dauer auch leider nicht besonders wandlungsfähig. Die Räume, wo wir dann bei dem eifersüchtigen Ford zu Besuch sind oder in deren Haus gucken, wo er der Frau Alice, wo Falstaff der Frau Alice nachstellt, das ist alles, sind so Allerweltsorte, in denen dann leider auch nicht so richtig viel passiert. Die kommen alle, wenn sie kommen sollen, und verschwinden dann wieder, liefern das ab, was sie sollen. Aber was dieses, Sie haben es ja gerade schon gesagt, diese Melancholie auch des Stückes, des Alternden, der sich letztlich auch selbst auf die Schippe nehmen kann, und wie diese bürgerliche Gesellschaft doch auch eine erotische Anziehung an diesen Schwerenöter spielt, das bleibt leider unterbelichtet.
Also ein Popstar mit Glitzeranzug, ich bin fast versucht zu sagen, ein Gary Glitter mit E-Gitarre, der die besten Tage hinter sich hat, Fans und Bewunderer vermisst, ist ein bisschen tragisch und komisch. Das hat sich in Dresden Ihnen nicht ganz vermittelt?
Das kommt schon in Ansätzen vor, ja, aber man muss es doch auch reinlesen. Was sehr schön gelungen ist, sind diese etwas slapstickhaften Szenen, wenn das junge Liebespaar sich versteckt und vom eifersüchtigen und sehr rumpeligen Ford entdeckt wird. Schön gemacht, funktioniert. Es wird auch viel gelacht im Publikum, was ja bei einer Komödie auch nicht ganz unwichtig ist. Also da funktioniert es schon, aber in die Abgründe, die so eine Komödie doch auch bieten kann und die sie gerade bei Verdi eben auch zweifellos bietet, in die haben wir gestern in Dresden sicher nicht geschaut.
Jedenfalls, das Abgründige klingt immer fantastisch beim kantablen Verdi. In der Titelrolle haben Sie schon den Komödianten beschrieben. Eleonora Burato ist Sängerin des Jahres, die ist auch dabei. Lassen Sie uns über die Musik sprechen. Reißt Daniele Gatti raus?
Es ist musikalisch schon ein Festtag. Daniele Gatti macht das mit der Staatskapelle sehr romantisch, sehr weich letztlich, wozu auch die Bedingungen des Hauses, des Opernhauses in Dresden beitragen, dass er eh einen sehr weichen und warmen Klang befördert. Eleonora Burato ist eine Sängerin, die wirklich diese Linien singen kann, die das Gestalt kann, großartig. Rosalia Sitt, eine bezaubernde Nanetta, und Ludovico Ravizza, das ist der Sänger von den Hauptrollen, die ich noch nicht kannte, als Ford, rumpelig, aber doch szenisch rumpelig, musikalisch großartig, und wir hören Alaimo und Ravizza. Genau genommen hörten wir Lodovico Ravizza. Musikalisch ein Festabend, szenisch ein Erfolg beim Publikum. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Szenischen.
Und die aktuelle Frage, wie wir miteinander verbunden sind, die bleibt so ein bisschen offen. Denn das ist ja der tiefere Grund dieser ganzen Liebespaare, ne?
Ja, die kommen schon so zusammen, wie sie sollen, beziehungsweise eben dann nicht zum Schluss. Auch das ist ganz witzig gemacht, wie die Falschen gesegnet werden von Ford. Und zum Schluss geht natürlich das Saallicht an, wenn es heißt, wir sind alle die Gefoppten und die Genarrten. Ja, und das wurde dann sehr bejubelt.
Der Falstaff in Dresden unter Daniele Gatti, die erste Inszenierung des neuen Chefdirigenten Uwe Friedrich sah und hörte alles. 3 Tage lang, und damit wechseln wir zur Sprechbühne, gab es am Theater Heidelberg Gastspiele aus Uruguay, Mexiko und Peru. Einblicke also in die Theaterlandschaft Iberoamerikas, vom zeitgenössischen Tanz bis zur KI-Performance, gab es da alles unter dem Titel Especial Adelante. Zu den Gastspielen zählt natürlich am Ende auch eine Party mit Live-Musik, Publikumsgesprächen, Lesungen und Gesprächen. Susanne Burkhardt war in der Schloss- und Universitätsstadt am Neckar.
Das Heidelberger Theaterpublikum ist einiges gewohnt. Seit Jahren holt Intendant Holger Schulze regelmäßig internationale Produktionen in die beschauliche Bilderbuchstadt am Neckar und mutet dabei seinen Zuschauern einiges zu. Es überrascht also kaum, wenn fast alle der 5 geladenen Gastspielproduktionen von Triggerwarnung begleitet werden. Es gehe, so heißt es in Text und Bildern, um Mord, Gewalterfahrungen, Rassismus, Cybermobbing, Queer- und Frauenfeindlichkeit oder Traumata.
Cómo desnormalizar la guerra, la violencia, la deshumanización.
Wie denormalisiert man den Krieg, die Gewalt und die Entmenschlichung?
Fragt die mexikanische Theatermacherin Laura Uribe in ihrer Eröffnungsrede. Seit 8 Jahren befasst sich Uribe mit dem Verschwinden von Menschen in ihrer Heimat Mexiko. Alle 3 Stunden stirbt dort eine Frau durch Gewalt. 98% dieser Morde bleiben unaufgeklärt. Von den Leichen meist keine Spur. Gemeinsam mit der kolumbianischen Kostümbildnerin Sabina Aldana lenkt Laura Uribe den Blick auf die Familien, die nicht aufgeben und jahrelang die Überreste ihrer Lieben suchen.
Art for us is like a way to save our own lives also.
Eine künstlerische Arbeit, die den beiden hilft, auch weiterhin in einem Land zu leben, in dem es lebensgefährlich sein kann, als Frau allein auf der Straße zu laufen. Kunst als Aktivismus und Selbsttherapie. In Heidelberg zeigen die beiden ihre Performance Costumes to Avoid Disappearance, also Kostüme, die ein Verschwinden unmöglich machen. Darin Strategien von Frauen, sich absichtlich hässlich zu machen, um Übergriffe von Männern zu entgehen. Mit abstoßender Latexunterwäsche beispielsweise oder Pickel-Make-up. Über Kopfhörer gibt es dazu Berichte von Müttern, deren Kinder und Enkel spurlos verschwanden.
Ich bin die Mutter von Fernanda Rubí. Sie ist am 7. September 2012 in Orizaba im Bundesstaat Veracruz verschwunden. Sie war 21.
20 Minuten dauert der Besuch dieser poetisch und gleichzeitig so verstörenden Welt, die auch Erinnerungen weckt an Femizide im eigenen Land. Theater aus Lateinamerika ist drastisch. Und immer politisch.
Die ganzen Theatermacher da sind viel näher an den politischen Themen dran, haben eigene Ästhetiken, eigene Themen.
So der Heidelberger Intendant Holger Schulze, der das Haus nach dieser Spielzeit verlässt und der sein Publikum bei Festivalexperimenten hinter sich weiß.
Und ich denke, dass es den Heidelbergern den Blick geöffnet hat, einen Blick auf eine andere Welt, auf eine andere Kultur und vielleicht auch eine Reflexion über Deutschland noch mal anders zu erleben.
Wir müssen von diesen
Zur Selbstreflexion lud auch die Eröffnungspremiere ein. Eine chilenisch-deutsche Koproduktion entstanden in Santiago de Chile und Heidelberg. Der Titel Propaganda, ein Abend, der die Macht rechtsnationaler Erzählungen in den sozialen Netzwerken untersucht – Internetphänomene also und deren Einfluss auf reale Menschen.
Wir haben relativ schnell bemerkt, dass das Thema rechte Propaganda ein sehr einendes ist zwischen Europa und Lateinamerika.
So Co-Autor Björn S.C. Deigner, gemeinsam mit den Chilenen Juan Pablo Troncoso und Regisseurin Ana Luz Ormazabal hat er den Abend entwickelt, der in einem tragikomischen Moment gipfelt. Dann nämlich, als Deutsche, deren Land im Bürgerkrieg versinkt, ausgerechnet in Chile Asyl suchen. Holger Schulze verweist auf das historische Erbe.
Das Thema ist bis heute präsent in diesen Ländern. Der Zweite Weltkrieg, die Nazis, genauso wie Christoph Kolumbus. Also der Kolonialismus durch Europa ist bis heute eines der größten Themen in Iberoamerika.
Angesichts dieser Dauerthemen, wie lief's mit der Zusammenarbeit, dem vielbeschworenen interkulturellen Austausch?
Das fängt beim Schnürmeister an und hört bei der Maske auf. All diese Menschen lernen Andersartigkeit kennen und lernen das anzunehmen. Und ich glaube, dass das so feine Wurzeln sind von demokratischen Grundprozessen, die uns gerade so wegrutschen. Überall verlieren wir diese Momente, wo wir Andersartigkeit lernen müssen auszuhalten und deshalb ins Gespräch kommen und nachsichtig sein müssen, Kompromisse finden. Das war für mich eigentlich der größte Lerneffekt zu bemerken. Wir wohnen eigentlich etwas bei, was wir alle ganz dringend brauchen.
Das Adelante-Festival in Heidelberg, politische Themen Lateinamerikas. Susanne Burkhardt berichtete darüber. Die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt ist Miriam Wenzel und sie ist zugleich die Vorsitzende der Vereinigung Europäischer Jüdischer Museen. Und das sind immerhin über ein halbes Hundert an der Zahl. Zur Zukunft und Gegenwart dieser Museen haben sie eine nach dem 7. Oktober 2023 Untersuchung und Umfrage durchgeführt. Und dazu habe ich Miriam Wenzel befragt, unter welchem Druck, welcher Anspannung stehen diese Museumshäuser?
Naja, was sich durch diese Umfrage vor allen Dingen herauskristallisiert hat, sind drei Punkte. Der erste Punkt ist eine massive Zunahme von Vorkommnissen, von Vandalismus, gezielten antisemitischen Graffiti oder Sprüchen, verbale, in Teilen auch tätliche Gewalt. Und da haben wir eine Steigerung laut unserer Umfrage europaweit von 80%. Bei uns hier im Jüdischen Museum Frankfurt ist diese Tendenz weitergegangen. Das heißt also, bei uns ist es eine Verdopplung der Vorkommnisse. Es ist zum Teil immer im digitalen Raum, also es ist digitaler Hass, es sind antisemitische Kommentare, geschichtsrevisionistische Kommentare, es sind aber auch Briefe, die geschrieben werden mit ganz klar geschichtsrevisionistischen oder volksverhetzenden Inhalten. Es sind dann eben tätliche Vorkommnisse. Jetzt spreche ich wieder über das Jüdische Museum Frankfurt. Da ist es Steinwürfe, herausgerissene Gedenksteine. Da sind es aber dann wieder verbale Gewalt, Anrufe von ihr geht jetzt ins Gas oder Juden raus. Also diese Arten von Hassreden, Vandalismus sind einfach massiv gestiegen an jüdischen Museen und zwar europaweit. Stärker in den westlichen Ländern als in den ehemaligen osteuropäischen Ländern. Das hat unsere Studie auch sehr klar gezeigt. Das heißt, wenn wir also nach Holland schauen oder nach Frankreich oder nach Spanien oder nach Irland, dann haben wir sehr klar diesen Befund des massiven Anstiegs. Wenn wir hingegen nach Polen schauen oder nach Ungarn, dann haben wir das weniger. Und das gilt auch genauso für den zweiten Punkt, der wichtig war an der Studie. Die Frage von, sozusagen wurden Veranstaltungen abgesagt unter Druck. Auch da ist es sehr deutlich, dass in den westlichen Ländern, das waren ungefähr 40%, haben schon mal Veranstaltungen oder Zusagen an Künstlerinnen oder Wissenschaftlerinnen zurückgezogen, aufgrund von deren Positionierungen, insbesondere im israelisch-palästinensischen Konflikt oder im Krieg, in puncto Krieg gegen Iran oder gegen Libanon oder gegen Jemen, den israelischen. Das waren also, auch dort hatte das eine massive Auswirkung auf die Programmarbeit, auch das deutlich weniger in den Ländern eher in Osteuropa und auch deutlich weniger an den Museen, die quasi von jüdischen Gemeinden getragen werden.
Ich habe einem Artikel, den Sie für die Zeitschrift Politik und Kultur gemacht haben, entnommen, dass sich interessanterweise in einigen anderen europäischen Ländern was tut. Einfacher gesprochen, da werden beispielsweise im Baltikum, was wir endlich auch in den Blick nehmen, neue Häuser gegründet, auch in anderen europäischen Kapitalen. Was tut sich da und vor allem wo?
Also in Litauen ist jetzt gerade eröffnet worden das lange geplante Losstitl-Museum in Jeduva. Das ist also in Litauen ein neues Museum zur jüdischen Geschichte Litauens. Und im November diesen Jahres steht eine neue Eröffnung an des jüdischen Museums in der Schweiz. Das ist das älteste jüdische Museum im deutschsprachigen Raum. In Spanien ist angekündigt für nächstes Jahr die Eröffnung des Jüdischen Museums in Madrid. Da bin ich also sehr gespannt, und schon sehr, sehr lange angekündigt ist die Eröffnung des Jüdischen Museums in Portugal, in Lissabon, in einem Gebäude von Daniel Liebeskind.
Und der guten Ordnung halber, glaube ich, Thessaloniki soll auch noch folgen. Ich muss natürlich die Frage stellen, wie ist die deutsche Situation? Wir haben eine Diskussion in Hamburg, wir haben sie an anderen Orten. Wie sieht es da aus?
Ja, also auch in Deutschland, da würde ich den Zeitraum ein bisschen anders noch fassen. Ich denke, dass da die 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, also das sogenannte Festjahr, war ein Kulminationspunkt nochmal an vielen Orten für die Diskussion. Und brauchst hier nicht ein jüdisches Museum.
Das war 2021. In Erinnerung an das Edikt von 321, ne?
Genau, also eigentlich von Köln ausgehend. Und das war zum Beispiel in Dresden tatsächlich so ein Startpunkt. Da gibt es jetzt auch tatsächlich einen Beschluss, dass eben ein Erinnerungsort am alten Leipziger Bahnhof, das ist der Ort der Deportation gewesen, entstehen soll, und zugleich eben auch eine Darstellung der sächsischen jüdischen Geschichte. Da denkt man auch darüber nach, dass es ja so eine Grenzsituation ist, Sachsen, also das auch noch auszudehnen, quasi auf eine Regionalgeschichte, die dann irgendwie sich auf mehrere Länder erstreckt. Das ist da die Diskussion ja sehr aktuell in Hamburg. Da hat sich also die Kulturbehörde sehr stark eingebracht. Hamburg hatte bislang als eine Großstadt, die eine wirklich sehr bedeutende jüdische Geschichte hat, kein jüdisches Museum, sondern auch, weil Hamburg ein wesentlicher Ort ist, sozusagen für die Geschichte der Reform im 19. Jahrhundert. Also eine Stadt, die wirklich in der bedeutende jüdische Persönlichkeiten gewirkt haben. Und das war bislang nach meinem Dafürhalten auch noch nicht ganz repräsentiert in der Form, in der es sollte. Und diese Diskussion wird jetzt fortgeführt. Und das steht eben im Raum, braucht es ein jüdisches Museum? Und wenn nicht, wie kann alternativ diese Geschichte als eine besondere Geschichte der Stadt Hamburg gesammelt und zukunftsgerecht erzählt werden?
Sagt Mirjam Wenzel über die Relevanz jüdischer Museen in Europa. Ab Oktober nächsten Jahres soll die 35-jährige Dirigentin und Komponistin Beatrice Venezi die musikalische Leitung des weltberühmten Konzerthauses La Fenice in Venedig übernehmen. Die Personalie ist kulturpolitisch umstritten. Mitarbeiter, Besucher halten die neue für ungeeignet, Politiker des rechten Lagers indes für die richtige. Eine Online-Petition mit 10.000 Unterschriften, die die Rücknahme der Ernennung fordert, gibt es auch schon. Anna Giordano berichtet.
Es ist der Moment des öffentlichen Protestes im Teatro La Fenice. Während des Schlussapplauses fliegen von den Rängen hunderte Flugblätter in den Saal herab. Musik ist Kunst, keine Unterhaltung, steht darauf. Es ist eine Anspielung, und zwar auf die Ernennung von Beatrice Venezi zur künftigen musikalischen Leiterin der Einrichtung. Ihre musikalisch-künstlerische Qualifikation für den neuen Posten wird angezweifelt, zum Beispiel von Marco Trentin, Cellist des Orchesters im La Fenice und Vertreter einer Gewerkschaft für Musiker und Künstler. Wir hatten in den vergangenen Jahren musikalische Direktoren oder Gastdirektoren von allerhöchstem Niveau. Petr Popelka, Riccardo Muti, Kurt Masur, Juri Temirkanov. Da müssen wir ansetzen auf diesem Niveau. Denn das Opernhaus La Fenice ist eine der größten und bekanntesten Einrichtungen der Welt. Wir können kein anderes Niveau akzeptieren.
Wir können ein Niveau diverso.
Die 35-jährige Venezi habe keine ausreichende Erfahrung an renommierten Opernhäusern gesammelt, so die konkrete Kritik der Orchestermitglieder. Was sie allerdings noch mehr stört, ist, dass sie vor knapp 2 Wochen einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Diese Entscheidung wurde von oben herab gefällt. Sie war ein einziges Mal hier während Corona. Es war eine Aufführung ohne Publikum. Da hat sie ein kleines Ensemble dirigiert, gerade mal 8 Minuten lang.
E ha diretto un pezzo di 8 minuti.
Dabei, sagt Marco Trentin, sei es für ein Orchester ganz wesentlich, dass es sich mit dem Dirigenten verstehe, dass es vor einer Neubesetzung einen Prozess des Kennenlernens gebe. Über die politische Dimension der Entscheidung will er eigentlich nicht sprechen, nur so viel. Leider muss die Politik sich immer einmischen und das nicht immer mit nachvollziehbaren Zielen und Ergebnissen. Tatsächlich wurden in der Amtszeit von Ministerpräsidentin Meloni schon häufiger wichtige Kulturposten mit Personen besetzt, die dafür nicht angemessen qualifiziert waren, dafür aber politisch auf Linie der Regierung. So etwa im Fall Alessandro Giuli, konservativer Journalist, der plötzlich Direktor eines renommierten römischen Museums wurde. Mittlerweile ist er Kulturminister Italiens. Und auch die Entscheider der neuen Personalie am La Fenice weisen Nähe zu rechten Parteien auf. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro, der dem Verwaltungsrat des Opernhauses vorsteht, und der Superintendent Nicola Colabianchi. Er verteidigt die Entscheidung für Beatrice Venezzi. Ich kenne sie und weiß, dass sie eine sehr gute Orchesterdirektorin ist. Und ich schätze auch, welches Bild das Theater La Fenice mit ihr nach außen vermittelt. Mit einer so jungen und talentierten Dirigentin, einer Frau an der Spitze des Orchesters. Venezzi hat es seit der neuen Personalentscheidung vermieden, öffentlich zu reden. Reden möchte dagegen Venedigs Bürgermeister Brugnaro. Er trifft sich diese Woche erneut mit dem Orchester des Opernhauses. Ich will mehr als vermitteln, ich will erst einmal versuchen zu verstehen. Ich stehe auf keiner Seite. Die Gemüter haben sich sehr aufgeheizt und müssen erst einmal runterkühlen. Wie die Angelegenheit ausgeht, bleibt fraglich. Sowohl das Orchester als auch der Superintendent des Theaters haben angekündigt, von ihrem Standpunkt nicht abrücken zu wollen.
Anna Giordano berichtete. Mehr als 600 Kulturschaffende kritisieren in einem offenen Brief die Personalpolitik am Theater Osnabrück. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Antje Eirogen.
Die Unterzeichnenden fordern eine transparente politische Debatte über die Entscheidungs- und Arbeitsstrukturen am Osnabrücker Theater. Anlass ist die Absage der Produktion des Stückes Ödipus Exzellenz durch den Intendanten Ulrich Mokrusch im vergangenen Juni, wir berichteten. Das Stück wollte sich mit dem sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche beschäftigen. Die Absage wurde damals mit künstlerischen Differenzen begründet. In dem heute veröffentlichten offenen Brief kritisieren die Unterzeichnenden nun, dass Mokrusch die Entscheidung, das Stück abzusetzen, allein und ohne Rücksprache mit den Beschäftigten getroffen habe. Zudem fordern die Kulturschaffenden auch von Seiten der Politik, sich für neue Beteiligungsmöglichkeiten einzusetzen. Staatsminister Wolfram Weimer teilt aus. Dieses Mal verspricht er rund 29 Millionen Euro. Deutschland verfüge über zahlreiche Kultureinrichtungen, die unsere Identität als Kultureinrichtung prägen, so Weimer. Zu den geförderten Einrichtungen gehören das Museum Volkwang in Essen, die Kunstsammlung Chemnitz, das Kulturzentrum Kampnagel in Hamburg, das Hambacher Schloss, das Kleistmuseum in Frankfurt an der Oder und die Synagoge Gröbzig in Sachsen-Anhalt. Die Mittel stammen aus dem Programm Investitionen in national bedeutsamen Kultureinrichtungen in Deutschland. Wenn Sie schon immer mal einen originalen Rembrandt besitzen wollten, dann gibt es jetzt eine Chance dazu. Der US-Investor Thomas Kaplan hat nämlich angekündigt, Teile seiner Kunstsammlung zu verkaufen. Allerdings nicht komplett als Einzelwerk, sondern in Form von Anteilen, die handelbar sein sollen wie eine Kryptowährung. Dafür will Kaplan eine eigene Rembrandt-Währung einführen, den Rembit. Damit kann man dann auf einer eigenen Plattform per Token einen Anteil eines Bildes kaufen. Der Kunstexperte Stefan Kobel sieht hierin durchaus einen Trend auf dem internationalen Kunstmarkt.
Es gibt bisher kein Modell, das wirklich einen durchschlagenden wirtschaftlichen Erfolg gehabt hätte. Da arbeiten sehr viele unterschiedliche Parteien dran. Und diese Fraktionalisierung von Kunstwerken wird in den nächsten Jahren immer häufiger werden. Und das wird auch ein Markt werden, aber da geht es dann eben tatsächlich darum, komplette Werke zu handeln und nicht nur Teile davon.
Investor Thomas Kaplan bietet seinen Rembrandt vor allem auf diesem Weg an, weil sich seine Kinder nach eigenem Bekunden nicht für Rembrandt und weitere Kunst interessieren.
Die Kulturmeldungen waren das mit Antje Allrogen am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend, ein Thema dort, der Rücktritt des französischen Premier Le Cornu. Ihnen einen guten Abend.